Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und ich freue mich natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um einen echten Engpass der Energiewende, nämlich leistungsfähige Batterien. Ohne sie funktioniert kein E-Auto, keine Solarreserve und kein Netzpuffer. Doch der Markt ist nicht nur heiß umkämpft, sondern auch noch stark abhängig von internationalen Lieferketten, vor allem aus Asien. Die deutsche IBOTEC Advanced Materials AG will das genau ändern. Mit ihrer Spezialisierung auf Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP, positioniert sich das Unternehmen als Technologiepartner für die europäische Batterieindustrie, inklusive schon neuer Großaufträge und auch einem starken Auftragseingang. Was das genau bedeutet und warum die Aktie darauf so stark auch schon reagierte, darüber spreche ich heute mit Jörg Leinenbach. Er ist Vorstandschef von IBOTEC. Herr Leinenbach, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Müller. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Ja, steigen wir mal gleich ein. IBOTEC ist ja als laut eigener Beschreibung Spezialist für thermische Verfahrenstechnik. Wenn man jetzt die letzten Jahre so Revue passieren lässt, haben Sie sich von einem technologieorientierten Dienstleister hin zu einem Anbieter auch eigener Spezialmaterialien entwickelt, vor allem auch im Bereich Batteriematerialien. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was Sie machen und wie es zu diesem Wandel und dieser neuen Fokussierung kam?
Ja, die IBOTEC AG ist im Börsensegment Scale gelistet. Wir haben unseren Hauptsitz in Weimar. Wir haben tatsächlich in der Gruppe drei Gesellschaften insgesamt. Einmal die IBOTEC AG, die börsennotiert ist. Einmal eine Tochtergesellschaft, die IBU Volt. Ich sage gleich was dazu. Und die BNT Chemicals. Die IBOTEC AG hat tatsächlich ihre Wurzeln historisch in der thermischen Verfahrenstechnik. Das heißt, wir betreiben thermische Anlagen, insbesondere Drehrohröfen und bei uns weltweit exklusiv verfügbare Pulsationsreaktoren. Das ist eine patentierte Technologie, mit der wir bestimmte Stoffsysteme auf eine sehr spezielle Art und Weise bearbeiten und dadurch sehr spezielle Eigenschaften erzielen. Und wir erbringen dort mit dieser thermischen Verfahrenstechnik, mit diesen Anlagen, gebündelt mit unserem sehr, sehr qualifizierten Mitarbeiterpool, Aufträge und Dienstleistungen für unsere Kunden von Forschungsentwicklungsdienstleistungen bis hin eben auch zu Lohnfertigungsaufträgen für unterschiedlichste Branchen von der Chemieindustrie über die Baustoffindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie und darüber hinaus eben für unterschiedlichste Anwendungen. Und aus diesem Service-Umfeld ist eben auch das Thema Batteriematerialien entstanden, wo wir seit 2014 mit der BASF gemeinsam ein Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial entwickelt hatten, dieses auch über viele Jahre lohnproduziert haben und seit 2021 eben mit Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterialien, wie Sie es eben beschrieben haben, als eigenes Produktportfolio im Markt aktiv sind. Wir haben hier am Standort Weimar eine Produktionskapazität von 4.000 Jahrestonnen. Das ist, ich sage mal, verglichen mit dem, was zum Beispiel in China installiert ist, ein relativ kleines Volumen. Aber wir sind eben der einzige nennenswerte Player außerhalb Chinas in diesem Segment. Und das hat uns dazu bewogen, eben mit diesem Material verstärkt eben als eigenes Produkt in den Markt zu gehen. Wir haben zur Vermarktung die IBU Volt gegründet, eine Tochtergesellschaft, eine 100% GmbH-Tochter der IBOTEC AG, über die wir eben genau diese eigenen Batteriematerialien vermarkten und eben versuchen, in den Markt damit zu durchdringen. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in diesem sehr, sehr aussichtsreichen Wachstumsfeld super positioniert sind und wirklich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, Sie haben das eine oder andere eben schon in Ihrer Anmoderation angedeutet, eben auch wirklich in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein können. Ja, daneben haben wir noch die BNT Chemicals GmbH in der Gruppe. BNT Chemicals GmbH haben wir gekauft 2018 nach dem Börsengang, damals um anorganisches Wachstum aus strategischen Gründen zu generieren, Wir hatten bis 2017 ein sehr ausgeprägtes Projektgeschäft mit vielen volatilen Entwicklungen während des Jahres und wir haben uns dann strategisch entschieden, eben eigenes Produktgeschäft zu erwerben, ja, weil wir uns kurzfristig nicht in der Lage gesehen haben, es aufzubauen, um damit eben, sage ich mal, das Projektgeschäft zu stabilisieren, regelmäßige Cashflüsse zu generieren und ja, uns damit eben auch strategisch breiter aufzustellen. Wir haben, sagen wir, in diesem Segment ein Themengebiet, was komplementär zu dem ist, was wir in der IBUTEC haben, der thermischen Verfahrenstechnik, nämlich vorgelagerte nasschemische Prozesse. Das heißt, wir sind in der Lage, dem Kunden im Sinne eines One-Stop-Shops die gesamte Wertschöpfungskette der Chemie anzubieten. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass die BNT eben in einer Vielzahl von Produkten entsprechend mit ihren Grundstoffen, mit ihren chemischen Grundstoffen Einsatzmöglichkeiten bietet. Das ist neben Glascoating eben Zusatzstoffe für Industriekleber zum Beispiel oder auch Kunststoffstabilisatoren, sodass wir damals gesagt haben, das ist eine gute Ergänzung zur IBUTEC.
Okay, kommen wir mal ein bisschen ins Detail und bleiben wir mal bei LFP. Viele meiner oder unserer Zuhörer werden mit diesem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Ich habe schon gesagt, Lithium-Eisenphosphat. Können Sie mal kurz erklären, was denn da dahinter steckt und wie sich dieses Lithium-Eisenphosphat zum Beispiel von anderer Zellchemie oder anderen Zellchemiestoffen unterscheidet?
Ja. Also Lithium-Eisenphosphat ist ein Kathodenmaterial. Wir haben in der Batteriezelle grundsätzlich zwei Pole, die Kathode und die Anode. LFP ist das Kathodenmaterial. Es macht ungefähr in der fertigen Zelle 4-5% des Gewichtes aus, aber über 35% des Wertes der Zelle. Das heißt, es ist eigentlich der Bestandteil der Batterie, der am Ende des Tages die Leistungsfähigkeit bestimmt, aber der auch eben den größten Wertanteil in der Batterie bringt. Ja. Wir haben, wie ich vorhin schon beschrieben habe, seit 2014 dieses Material für einen großen Kunden entwickelt und bearbeitet und hergestellt. Und als der große Kunde sich vom Markt verabschiedet hat, gab es eine Tendenz, dass die überwiegende Mehrheit aller Zellproduzenten und aller auch Endanwender davon ausging, dass insbesondere im Automobilumfeld NMC, Nickel-Mangan-Kobalt-basierte Kathodenmaterialien, die Materialwahl der Zukunft sein werden. Und deshalb haben viele Anbieter eben komplett auf diese Materialien gesetzt und haben sich aus dem LFP-Thema verabschiedet. Die chinesischen Anbieter haben immer weiter auf LFP gesetzt und haben eben dieses Material in unterschiedlichste Anwendungen gebracht. Von Heimwerker-Tools über E-Scooter, Akkus für Elektrogeräte allgemein, bis hin eben auch zu automobilen Anwendungen. Und LFP tatsächlich als Batteriematerial für automobile Anwendungen, für die E-Mobilität, ist tatsächlich erst seit 2020, 2021 wirklich verstärkt wieder in den Fokus gelangt und hat dort wirklich eine Renaissance erfahren. Weil man einfach ein Stück weit umgedacht hat und genau die Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, sich selbst versucht hat zu beantworten. Was sind die Vorteile oder die Nachteile der beiden unterschiedlichen Kathodenmaterialfraktionen, sage ich mal. Und Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial hat wesentliche Vorteile, zum Beispiel was den ökologischen Fußabdruck anbetrifft. Ja, es wird unter deutlich ökologisch unproblematischeren Bedingungen gefördert, die Rohmaterialien. Die Rohmaterialien sind viel leichter verfügbar als bei Nickel- und Kobalt-basierten Batteriematerialien. Es ist nicht so leicht entflammbar. Das heißt also, wir haben immer wieder gehört, dass Batterien in Autos auch abgebrannt sind. Ja? Das ist mit einer Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenzelle ja sehr, sehr schwer nur denkbar, ja, weil einfach die Entflammbarkeit auf einem ganz viel höheren Level erst gegeben ist. Ich will kein Hehl draus machen. LFP hat auch einen gewissen Nachteil, nämlich ist am Ende des Tages die Energiedichte, die für die Reichweite des Fahrzeugs dann verantwortlich ist. Ja, aber das war eben das Umdenken auch in der Automobilindustrie, die gesagt hat, naja, wir haben viele kleinere Fahrzeuge, die brauchen keine Reichweite von 500-600 Kilometern, sondern da reichen Reichweiten von 250-300 Kilometern. Und von daher hat man einfach alle Vorteile gegen die Nachteile gewichtet und hat gesagt, Mensch, für bestimmte Fahrzeugtypen ist eben das ein LFP, also ein Kathodenmaterial der Wahl. Hinzu kommt eben auch, dass ja kleinere Fahrzeuge häufig günstiger sind und LFP-Material ist im Vergleich zu NMC-Material auch deutlich günstiger aufgrund der niedrigen Preise bei den Rohstoffen.
Okay, Sie haben jetzt schon eine Frage vorweggenommen, nämlich nach Sicherheit und Kosten. Und so. Aber Sie hatten es auch schon angesprochen, die Anwendung halt in der Mobilität. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo LFP jetzt schon zum Einsatz kommt oder wo Sie zum Beispiel sehen, da könnte es auch noch zukünftig strategische Einsatzmöglichkeiten geben?
Naja, LFP ist aufgrund der nicht so leichten Entflammbarkeit natürlich klassischerweise sehr, sehr gut geeignet für stationäre Energiespeicher. Ja, also wir haben die Thematik, dass momentan fast alle stationären Energiespeicher, die zum Beispiel in Einfamilienhäusern zur Abpufferung der selbstgenerierten Photovoltaikstroms eingesetzt werden, mit LFP-Batteriematerial als Kathodenmaterial ausgestattet sind. Ja, man will keine brennbare Batteriezelle im Keller haben. Ja, insbesondere dann, wenn man weiß, dass sie nur sehr, sehr schwer zu löschen ist. Das ist in jedem Fall ein wichtiger Punkt. Können wir vielleicht nachher auch nochmal beleuchten, warum momentan eben auch hier in erster Linie der Preis eine Rolle spielt und, sage ich mal, nicht so sehr die Herkunft, ja, des Batteriematerials. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt unterschiedliche LFP-Grades. Wir haben unterschiedliche Materialien über die Zeit jetzt entwickelt und die unterscheiden sich zum Teil eben tatsächlich in der Endanwendung. Wir haben also Grades, die explizit speziell für stationäre Energiespeicher sehr, sehr gut geeignet sind. Wir haben aber auch Grades, die für automobile Anwendungen sehr gut geeignet sind. Ja, das sind einfach unterschiedliche Anforderungen. In einem Fall brauchen Sie sehr viele konstante Ladezyklen. Das Material muss in der Lage sein, die Zelle möglichst stabil zu halten, wenn viele Entlade- und Beladevorgänge stattfinden. Sie haben in der automobilen Anwendung eher ein Material, was in der Lage ist, eben kurzfristig auch Leistung abzugeben, um das Auto eben zu beschleunigen. Das sind unterschiedliche Anforderungen an das Material. Also wir sind hier wirklich in einem sehr, sehr delikaten Chemiebereich unterwegs, wo es wirklich um Nuancen geht, um am Ende des Tages wirklich auch die Endanwendung optimal mit dem richtigen Material bestücken zu können.
Gibt es denn da besondere technologische Herausforderungen, die Sie schon meistern mussten oder vor denen Sie vielleicht noch stehen?
Naja, wir haben ja in relativ kurzer Zeit relativ viele eigene Batterie-Grades entwickelt. Wir haben uns da natürlich immer an den Standards, die zweifellos aus China gesetzt werden, orientiert. Ja. Hat natürlich die eine oder andere Herausforderung. Es ist so, wir haben einen eigenen Produktionsprozess. Also wir sind mit unseren Drehrohröfen, mit denen wir quasi das Material letztlich zum finalen LFP umwandeln, ziemlich unique unterwegs. Ja, wir haben in der Regel bei den großen Playern in China eine andere Technologie, die zum Kalzinieren eingesetzt wird. Aber diese Technologie wäre einfach unter ökologischen, energiewirtschaftlichen Aspekten überhaupt nicht sinnvoll in Europa einsetzbar. Also wir haben mit unserer Technologie wirklich auch einen Punkt, wo wir CO2 optimiert mit einer sehr, sehr kurzen Verweilzeit eben das Material in eine Spezifikation bringen, um ja am Ende ein gutes Material herstellen zu können.
Technologische Abgrenzung jetzt zum Wettbewerb hat natürlich auch dazu geführt, dass am Ende Sie mit Ihrem LFP-Material hier auch immer mehr Aufmerksamkeit aus, vor allen Dingen natürlich aus der Automobilwirtschaft bekommen. Sie hatten jetzt zuletzt in den letzten Wochen gleich mehrfach interessante Meldungen absetzen können. Einmal einen Auftrag von PowerCo und dann, was ich besonders spannend fand, dass die Auftragseingänge im Batteriegeschäft schon nach 7 Monaten in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Woran liegt das? Sind da jetzt die Hersteller aufgewacht oder haben Sie da selber eine Begründung für?
Also zunächst muss man sagen, dass diese Auftragseingänge bislang wirklich keine echten LFP-Verkäufe beinhalten, ja, sondern es ist tatsächlich ein Output unserer klassischen Serviceentwicklungstätigkeit. Hm? Und was ist der Hintergrund dahinter? Wir haben momentan geopolitisch ein extrem dynamisches Umfeld. Ja, wir haben in den USA bestimmte protektionistische Regularien, IRA, Inflation Reduction Act. Wir haben jetzt weitere Verschärfungen in diesem Bereich. Wir haben aus China gerade vor 2 Wochen tatsächlich neue Exportbeschränkungen bekommen, wo tatsächlich Technologien zur LFP-Produktion und auch LFP-Material selbst jetzt unter Exportbeschränkungen gesetzt werden. Das heißt also, es gibt einen regulatorischen Druck auf der einen Seite, es gibt aber auch den Druck von den Märkten, eine gewisse Unabhängigkeit von ja, China dort zu schaffen. Ja, das kann man ganz offen so sagen. Und das ist unsere Strategie, die wir seit 2021 verfolgen. Wir wollen eine europäische Wertschöpfungskette aufbauen. Hier sind wir mit vielen Playern im Gespräch. Wir machen das entlang der Wertschöpfungskette nach hinten orientiert, aber auch nach vorne orientiert. Ja, wir hatten letztes Jahr eine Meldung in den Markt gegeben, dass wir gemeinsam mit Lanxess verschiedene Rohmaterialien qualifizieren. Das ist ein wesentlicher Punkt natürlich in der Schaffung einer europäischen Wertschöpfungskette, aber eben genauso auch das Thema nach vorne zu integrieren oder mit einem nach vorne in der Wertschöpfungskette weiter vorstehenden Partner darüber nachzudenken, wie kann man tatsächlich auch europäische Zellen beziehungsweise europäische Batterien herstellen. Und ja, wie gesagt, es ist vielfach eben regulatorischer Rahmen, der da reinspielt. Es ist die Erfahrung aus Corona und der Ukraine-Krise, dass einfach Lieferketten international nicht so stabil sind, sodass man eher auf Local Content an der einen oder anderen Stelle setzt. Nicht mit dem Fokus, sage ich mal, komplett sich, sagen wir, von China unabhängig zu machen, aber dass man zumindest eine adäquate Second Source irgendwo abbildet.
Sie selbst sind aber auch in China aktiv mit Kooperation, oder?
Wir haben jetzt während des laufenden Jahres eine Kooperation, ein gemeinsames Entwicklungsprojekt mit einem chinesischen Unternehmen, Wanhua, gebracht. Wir haben dort tatsächlich die Idee, die aktuellen europäischen Statuten, die ja bestimmte Regelungen vorgeben, wann ist ein Material tatsächlich ein europäisches Material, wann kriegt es das europäische Herkunftszertifikat, zu versuchen, so mit Leben zu füllen, dass wir quasi ein Zwischenprodukt, einen Precursor von einem chinesischen Partner kaufen und dieses dann auf unserer Anlage entsprechend zu LFP umwandeln. Ja. Unser Produktionsschritt ist derjenige, also unser Produktionsschritt auf dem Drehrohrofen ist derjenige, der am Ende des Tages tatsächlich die wesentlichen Materialeigenschaften erzeugt, die es dann zu einem LFP werden lassen. Ja, wir beschreiben das immer wie eine Backmischung. Ja, Sie kaufen eine Backmischung und diese Backmischung kaufen wir eben auch zu und wir wandeln dann diese Backmischung in ein fertiges Brot oder in einen Kuchen um, den wir dann als Produkt eben verkaufen können. Ja, und das ist momentan eben eine Möglichkeit für uns in relativ kurzer Zeit hier nochmal stärker als Player im Markt wahrgenommen zu werden. Und wir sehen es eben, all diese Dinge, die wir jetzt gerade eben beschrieben haben, beziehungsweise auch das, was aus den Meldungen resultiert, findet jetzt verstärkt eben nicht nur im Kapitalmarkt, sondern eben auch bei potenziellen Kunden Aufmerksamkeit.
Kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Ganz kleiner Rückblick noch auf 2024, ist ja schon eine Weile her. Aber da hatten Sie ja die zuvor nach unten korrigierten Prognosen am Ende erreicht. Können Sie vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, was denn da so die Stolpersteine waren und sind denn diese inzwischen ausgeräumt worden?
Ja, wir hatten letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr bei unserer Tochtergesellschaft, der BNT. Wir haben dort eine Bündelung unterschiedlichster negativer Markteinflüsse. Wir haben auf der einen Seite das Thema, dass viele Glasproduzenten wirklich aufgrund der unsicheren Energiesituation, den Energiepreisen zum Teil ihre Produktionskapazitäten deutlich nach unten gefahren haben. Und gleichzeitig hatten wir eben die Situation, dass aufgrund dessen, dass in China gesamtwirtschaftlich auch nicht so gut lief, Mitbewerber, die normalerweise den chinesischen und asiatischen Markt bedient haben, mit Dumpingpreisen auf den deutschen Markt gegangen sind, beziehungsweise auf den europäischen Markt gegangen sind. Und das hat insgesamt das Preisgefüge so nachhaltig nach unten gezogen, so dass wir tatsächlich Mitte letzten Jahres harte Entscheidungen treffen mussten. Wir haben also die BNT jetzt durch einen relativ wirklich sehr, sehr tiefgreifenden Restrukturierungsprozess gehen lassen. Wir haben über 25% unseres Personals abgebaut. Wir haben natürlich in diesem Zuge auch unser Produktportfolio nochmal analysiert. Wir haben bestimmte Optimierungen vorgenommen. Wir haben uns fokussiert auf margenträchtige Produkte, haben vieles auch nach unten gefahren. Einfach immer mit dem Fokus, mit dieser verringerten Kapazität am Ende tatsächlich immer noch im Markt als Player erfolgreich agieren zu können. Und das ist wirklich eine Gratwanderung, weil eben ein Chemieunternehmen, insbesondere in der Nasschemie, häufig nur dann richtig funktioniert, wenn es im Rahmen von Kuppelprodukten mehrere Produktionsschritte hintereinander weg, bis hin eben zu einer Vollverwertung der Rohstoffe gestalten kann. Und da haben wir viel Energie reingesteckt und ich kann heute sagen, dass zum Halbjahr unsere Restrukturierungsbedingungen, Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben, auf der Kostenseite fast vollumfänglich erreicht wurden schon. Wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind dabei, eben die Topline der P&L zu optimieren und wieder auf ein stabiles Niveau zu setzen. Wir haben verschiedene strategische Ansätze dort. Wir werden das Thema Service in der Nasschemie wieder stärker fokussieren. Wir haben ein Produktportfolio entwickelt, was eben zinnorganikfreie Produkte eben auch als Alternativen nochmal verstärkt in den Markt bringt. Also wir haben viele Maßnahmen dort implementiert und sind momentan Mitte des Jahres sehr, sehr zuversichtlich, dass wir zumindest auf EBITDA-Ebene den Turnaround schaffen dieses Jahr. So haben wir es uns planerisch vorgenommen und so sieht es momentan eben aus. Und dann eben in den nächsten Jahren die Gesellschaft wieder neu auf dieser neuen Struktur basierend langsam wachsen zu lassen und eben dann insgesamt dieses Segment zu stabilisieren.
Und weiter zur IBU Tech. Wie sind denn Ihre Pläne, Ihre Ergebnispläne für dieses Jahr?
Ja, wir haben für dieses Jahr, kann ich heute sagen, die Prognose nach wie vor sehr, sehr stabil im Fokus. Wir werden jetzt zum Halbjahresabschluss, der Ende August rausgeht, auch wieder offiziell die Prognose bestätigen. Wir sind sehr zuversichtlich, insbesondere auch vor dem Hintergrund der beiden Aufträge, die wir jetzt gerade vermeldet haben, aber auch eines zufriedenstellenden ersten Halbjahres, dass wir die Prognose sehr, sehr gut erreichen. Und von daher habe ich momentan keinen Grund daran zu zweifeln. Und wir arbeiten weiter an den Themen und sind zuversichtlich.
Wie sehen denn Ihre mittelfristigen Perspektiven aus? Erwarten Sie da eher so ein lineares Fortkommen oder gibt es da auch Impulse, wo Sie sagen, also wenn die eintreten könnten, dann könnte es auch mal deutlich nach oben gehen in der Dynamik?
Also zunächst muss man ja sagen, dass wir tatsächlich in unserem Geschäft, insbesondere in den letzten 2 Jahren, so zwei widerstreitende Entwicklungen hatten. Wir hatten auf der einen Seite im Servicegeschäft, in den traditionellen Branchen, Chemieindustrie und so weiter, doch auch Rückgänge zu verzeichnen. Ja, die konnten wir aber tatsächlich mit Zuwächsen im Batteriesegment kompensieren. Und wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr größere Wachstumsraten erreicht, als eben für Batteriematerialien insgesamt für den Markt erwartet werden. Ja, also insgesamt geht man davon aus, dass es jährliche Wachstumsraten im Batteriesegment von 20-25% geben wird in den nächsten Jahren. Und wir lagen jetzt jedes Jahr drüber. Und wie Sie es vorhin schon anmoderiert haben, wir haben jetzt zur Jahresmitte im Prinzip schon das Niveau an Auftragseingängen erreicht, was wir für das gesamte letzte Jahr erreicht hatten. Und von daher gehen wir weiterhin hier von Wachstum aus und natürlich auch aus der weiteren Intensivierung unserer Geschäftsbeziehung mit PowerCo und mit anderen großen Playern, mit denen wir hier im Gespräch sind, mit Wanhua und sagen wir, weiteren Partnern, mit denen wir gerade reden, sehen wir sehr, sehr gute Perspektiven, auch dieses überproportionale Wachstum in den nächsten Jahren auch darstellen zu können. Wir hatten ja die IBU 2025 als Strategie. Sie erinnern sich, und die hat sich ja nicht so repräsentiert. Ja, das mussten wir ja dann entsprechend auch eingestehen. Und die Strategie steht aber nach wie vor, weil sie unserer Meinung nach immer noch absolut ihre Berechtigung hat. Und sie hat sie heute, kann ich jetzt sagen, umso mehr als noch zum Jahresanfang, als wir gesagt haben, sie bleibt bestehen und sie wird sich verzögern. Ja, die Verzögerung habe ich versucht vorhin auf Basis verschiedener Marktgegebenheiten zu erläutern. Aber grundsätzlich gehe ich felsenfest davon aus, dass wir sehr, 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 sehr gute Chancen haben, die IBU 2025 in 2 bis 3 Jahren in die Zukunft gerichtet entsprechend zu realisieren. Das hängt im Übrigen auch mit Qualifizierungszeiträumen zusammen. Ja, wenn Sie in bestimmten Branchen unterwegs sind, zum Beispiel Automobilindustrie, dann haben Sie einfach auch Freigabezyklen, die häufig eben von 18 bis 24 Monaten reichen. Und von daher ergibt sich allein daraus schon eine entsprechende Verzögerung im Marktzutritt.
In diesen Tagen muss natürlich diese Frage auch kommen. Wie haben Sie denn die Zolldiskussion verfolgt und sind Sie davon denn in irgendeiner Art und Weise betroffen?
Ich sage mal, wir haben bei BNT ein bisschen Geschäft in den USA, ja, im Produktgeschäft. Und ansonsten ist es eher ein mittelbares Thema. Natürlich, ich habe es vorhin kurz beschrieben, sind natürlich, sagen wir mal, regionale gesetzgeberische Aktivitäten, die dann aber eben auch über Zölle oder über Exportrestriktionen auch ja, geopolitische Auswirkungen haben. Mit Sicherheit was die Gesamtmärkte beeinflusst. Aber wir stellen momentan fest, dass, sagen wir, unsere Position sich einfach aufgrund der aktuellen Gegebenheiten weniger jetzt von den Zöllen her, sondern vielmehr einfach durch diese Exportrestriktionen aus China, deutlich verbessert hat. Ja, wir erfahren also in den letzten, Tagen und Wochen ein verstärktes Interesse nochmal an unseren Dienstleistungen, unseren Produkten. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass wir einfach aufgrund unserer Größe immer wieder versuchen, uns strategisch anzupassen. Ja, es gibt einfach Rahmenbedingungen, mit denen müssen Sie umgehen. Ja, Sie müssen einfach schauen, wie Sie sich in diesem Umfeld positionieren. Und seit 21, seitdem wir mit Batteriematerialien im Markt sind, haben wir mehrfach unsere Strategie auch geändert. Ja, viele Player, mit denen wir damals auf der Zellseite gemeinsam wachsen wollten, die gibt es gar nicht mehr. Ja, die sind mittlerweile insolvent gegangen, beziehungsweise sind liquidiert worden. Und von daher haben wir uns in diesen 4 Jahren ständig neu erfunden und uns neu positioniert. Und wir sind der Meinung, wir glauben fest daran, dass wir heute wirklich den Weg gefunden haben, der uns in eine erfolgreiche Zukunft im Kontext der Batteriematerialien tragen wird.
Und jetzt als mehr oder weniger abschließende Frage, im Best-Case-Szenario, dass die Nachfrage nach LFP-Materialien, um jetzt mal das Batteriegeschäft jetzt in den Vordergrund nochmal zu stellen, hier entsprechende stärkere Nachfrage kommt, wie sind Sie denn auf der Kapazitätsseite aufgestellt? Sind da baldigst dann vielleicht Investitionen nötig? Sind Sie da jetzt schon gut ausgelastet oder haben Sie da noch Luft?
Also wir haben ja, ich habe es schon gesagt, die 4.000-Tonnen-Anlage hier in Weimar stehen. Ja, das ist schon mal eine super Basis. Und auf der Basis werden wir, und so sind momentan unsere Planungen für die nächsten Jahre, unsere Kapazität weiter ausbauen. Wir haben natürlich auch Szenarien, die wir verfolgen, wo wir eben ja im Sinne der der Bildung einer europäischen Wertschöpfungskette eben auch für die Wirtschaft signifikante Volumina auch bereitstellen wollen. Und da werden wir in jedem Fall in Investitionen gehen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in dem Zeitrahmen, den ich vorhin schon im Kontext der Realisierung der IBU 2025/27/28 Strategie geschildert habe, eben entsprechende Kapazitäten aufbauen werden, um eben die Märkte mit entsprechenden Volumina bedienen zu können. Da haben wir einfach eine sehr, sehr gute Basis gelegt mit den Dingen, die wir jetzt in den letzten 1-2 Jahren gemacht haben. Und wir sind ja sehr optimistisch.
Das ist auch schön, als Schlusswort. Herr Leinbach, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der weiteren strategischen Umsetzung. Und liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie natürlich sehr gerne unseren Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, also auch bei Apple und bei Deezer und bei Spotify. Ich freue mich natürlich über Ihr Feedback und auch eine Weiterempfehlung. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, Herr Müller. Tschüss.